Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Über die Kabarettistin Lisa Eckhardt lässt sich herrlich streiten. Manche meinen, sie sei geschmacklos und befeuere rassistische und antisemitische Klischees. Andere sagen, sie sei eine Kunstfigur durch und durch, die mit ihren Tabubrüchen extrem raffiniert auf genau die schwarzen Flecken ziele, die es eben bei vielen von uns immer noch gibt. Fest steht, Lisa Eckhardts erster Roman erscheint in diesen Tagen und aus dem sollte die Künstlerin beim Hamburger Haberfront Literaturfestival lesen. Aus Furcht vor gewalttätiger Störung wurde Eckhardt ausgeladen, dann sollte sie doch lesen und gestern nun haben der Zschollnay Verlag und sie verbindlich abgesagt. Stefanie Sargnagel ist wie Lisa Eckhardt, gebürtige Österreicherin, mit berühmt-berüchtigtem schwarzen Humor. Herzlich willkommen im Kompressor.
Hallo.
Stefanie Sargnagel, können Sie die Absage von Lisa Eckhardt nach diesem Hin und Her verstehen?
Ja, sicher kann ich durchaus verstehen, weil ich denke mal, die wollte halt auf ganz normale Art auch an diesem Wettbewerb teilnehmen. Ja, und meine Meinung zur Absage, also auch zur Ausladung ist halt, ich finde, das wird halt teilweise auch sehr verzerrt dargestellt, wie sich da Leute auch aufregen. Also es merkt halt wieder, springen die üblichen eher konservativen Stimmen auf und wollen von Zensur sprechen. Und ich finde halt, das ist einfach ein Fehler vom Veranstalter gewesen. Also ich finde, man muss mit Protesten auch umgehen. Und mir kam das ein bisschen an den Haaren herbeigezogen vor. Also ich finde einfach, man hätte das stattfinden lassen können, aber man hätte auch mit den Protesten umgehen müssen und Diskussionen führen sollen darüber, ja.
Sie sind Obfrau der Wiener Burschenschaft Hysteria und die nimmt nur Frauen auf, die fordert eine drastische Beschneidung der Rechte von Männern. Dieses künstlerische Prinzip, das ähnelt ja ein bisschen dem von Lisa Eckhardt, nämlich dramatische Zuspitzungen vorgefundener Missstände und Klischees, um die dann zu entlarven. Sehen Sie sich eigentlich sehen Sie sich in einer ähnlichen Liga, was den Humor betrifft?
Also, ich würde sagen, was bestimmt Österreichisches gibt da, auch die Neigung zum ein bisschen derberen, grauslichen. Ich finde aber schon, dass bei Lisa Eckhardt, also gerade stilistisch haben wir eher wenig gemeinsam, also während bei ihr da sehr, sehr artifiziell und sehr stilisiert ist, spiele ich ja eher oft so mit sehr einfacher Sprache und eher so einem Understatement. Und ich finde halt auch, obwohl ich nicht weiß, inwiefern das wirklich beabsichtigt ist, weil oft wird das so gemeint, das ist so eine besondere Doppelbödigkeit, das sehe ich eigentlich nicht, weil ich habe das Gefühl, der Applaus kommt schon eher von Leuten, die sich sehr bestätigt fühlen, also eher von der falschen Ecke des Kabarettstadels. Ich habe nicht das Gefühl, dass da wirklich viel Rassismus entlarvt wird. Ich habe eher das Gefühl, da freuen sich die Leute mal wieder so richtig zu lachen, dass die Schwarzen lange Penisse haben und die Frauen eigentlich dumm sind. Mhm. Also es ist natürlich alles wahnsinnig stilisiert und auch sprachlich finde ich das eigentlich ganz cool, aber inhaltlich finde ich die Aussagen dann doch oft relativ, reproduzierend und auch nicht irgendwie besser als jetzt vielleicht die Inhalte, die Mario Barth transportiert. Es kommt halt sehr, sehr stilisiert daher und ich bin mir auch nicht sicher, ob Lisa Eckhardt das eigentlich so will. Also ich denke mal auch, die lernt da auch was daraus, weil die will wahrscheinlich auch nicht von der AfD gefeiert werden. Und ja, bin mir wahrscheinlich, also vielleicht lernt sie halt auch dazu und ist ja auch noch nicht so lange.
Genau, also dieses bejubelt werden von der falschen Seite, das ist ja tatsächlich inzwischen so ein Problem. Und gerade am vergangenen Samstag, da hat es ja so einen Fall gegeben, dass die AfD, der Landesverband Hessen, ein Foto von Lisa Eckhardt auf ihre Seite gestellt hat, also wirklich politisch vereinnahmt hat. Und dagegen haben sich Verlag und Künstlerin ja auch vehement gewehrt. Aber ich finde interessant, was Sie sagen. Man kann diesen Humor ablehnen, aber ihn deshalb zu verbieten oder ihn nicht stattfinden zu lassen, das scheint ja sehr schwierig. Und in dem Zusammenhang fand ich interessant den Politikwissenschaftler Götz Ali, der in der Berliner Zeitung heute auch wirklich von einer dummen deutschen Hexenjagd spricht und so eine Art Blockwarte des artgerechten deutschen Scherzens ausmachen will. Würden Sie das unterstützen?
Es ist natürlich schon so, dass ich das Gefühl habe, dass man in Frauen halt doch immer noch lieber eine Hassfigur sieht, weil es gibt ja genug männliche Kabarettisten, die genau diese Klischees bedienen und die man genauso, gegen die man protestieren könnte. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Leute auch gern hätten von mir, dass sie das gern sehen würden, dass sich da jetzt so zwei erfolgreiche Frauen irgendwie gegenseitig bekriegen. Deswegen will ich mich da auch ein bisschen zurückhalten eigentlich, weil Ja, aber ich verstehe die Kritik auf jeden Fall und ich sehe auch diese Doppelbödigkeit eigentlich nicht. Ja.
Frau Sargnagel, was würden Sie denken, was bleibt denn übrig von diesem Streit um den Auftritt in Hamburg? Also was lernt der Betrieb, was lernt er hoffentlich aus dieser Debatte?
Ja, also ich befürchte halt, dass ich wieder mal die falschen Leute, also das ist ja ganz witzig, das sind dann oft die Leute, die, wenn ich oder Idil Baner oder so sagen, ja, wir werden eigentlich bedroht, wir werden von Leuten bedroht, die durchaus auch schon Leute umgebracht haben in der Vergangenheit, dann wird einem schnell schon gesagt, ja, immer die Linken mit ihrer Opferrolle. Hingegen, wenn das aber umgekehrt passiert, in einem Ausmaß, das man eigentlich gar nicht vergleichen kann, weil ich weiß nicht, wie bedrohlich da wurden jetzt nicht wirklich Bedrohungen formuliert überhaupt, da wurde nur ein Protest angekündigt, dass dann sehr gern sich eben etablierte Leute, konservative Männer und so, dann als Opfer einer linken Emanzendiktatur hinstellen wollen, obwohl das in Wirklichkeit die Leute sind, die in gehobenen Positionen und mit hohem Einkommen in Machtpositionen eigentlich sind. Ich befürchte, dass sich da eben viele eher konservative Männer sich als die Lisa Eckert-Fans dann aufspielen und sich bestätigt fühlen darin, dass man ja nichts mehr sagen darf.
Erst sollte sie nicht, jetzt will sie selbst nicht mehr. Die Debatte um die Kabarettistin Lisa Eckert ist noch lange nicht zu Ende. Wir danken der österreichischen Künstlerin und Autorin Stefanie Sargnagel für ihre Einschätzung. Tschüss.
Ja, danke. Ciao.
Die Corona-Pandemie, die hat ja gerade viele Museen und Galerien erfinderisch gemacht, als es darum ging, Ausstellungen und Kunst im Netz zu präsentieren. Es gab jede Menge virtuelle Rundgänge und Schauräume im Netz. Das Format, das sich die Mediengruppe Bitnik für ihre Ausstellung überlegt hat, das ist aber nochmal besonders grandios. Zwischen gebrauchten Waschmaschinen, zwischen alten Mofas und VHS-Kassetten, da stellt die Gruppe ihre Kunstwerke nämlich bei eBay Kleinanzeigen aus. Also auf dem größten Anzeigenportal Deutschlands. Und zwei Mitglieder der Mediengruppe Bitnik, die sind jetzt zu Gast im Kompressor, nämlich hier bei mir im Studio Carmen Weißkopf, die an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart lehrt, und via Leitung Lloyd Markert, seines Zeichens Künstler und Student. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Bevor wir über Ihren neuesten Streich sprechen, die Mediengruppe Bitnik, die hat gerade eine Gastprofessur in Stuttgart inne. Was zeichnet die Arbeit der Gruppe aus?
Die Mediengruppe Bitnik, also wir sind Künstlerduo zusammen mit Domagoj Smoljo. Wir interessieren uns so für die Verschränkung von digitalem und realem Raum. Schon seit 15 Jahren suchen wir so, wo das Digitale ins Reale sich auswirken kann und wo man das auch so dieses Ephemere sehen kann.
Mhm. Die bekannteste Arbeit, das ist wahrscheinlich dieser Random Darknet Shopper. Das war so ein Bot, den Sie im Darknet mit, ich glaube, $100 pro Woche zum Einkaufen geschickt haben. Und diese Zufallseinkäufe, die wurden dann direkt als Ausstellungsstücke in die Kunsthalle St. Gallen geschickt, und da kamen dann Jeans, Schuhe, Zigaretten, aber klar auch illegales Zeugs, also Drogen, ich glaube auch eine Waffe. Daraus ergaben sich völlig neue Fragen, sehr interessante Fragen, zum Beispiel, wer verantwortlich ist, wenn ein Bot Verbrechen begeht. Wie kam jetzt die Idee für dieses eBay-Projekt auf? Also was hat Sie ausgerechnet an dieser Plattform als Ausstellungsort interessiert?
Ja, wir hatten die Chance, zusammen mit unserer Klasse in Stuttgart eine Ausstellung zu machen jetzt zum Sommer. Und wir hatten da eine Gastprofessur, und das wurde so mit Corona, wurden wir da so in den digitalen Raum zum Unterrichten gedrückt. Mhm. Und fanden aber so alle diese Spaces interessant, die trotzdem noch so eine Anwesenheit im realen Raum irgendwie ermöglichen. Und eBay Kleinanzeigen ist die größte deutsche Plattform für so Kleinanzeigen. Da geht es vor allem darum, lokale Räume zu vernetzen, eben wie Sie gesagt haben, Waschmaschinen, gebrauchte Fahrräder. Mhm. Und das hat uns interessiert, weil das so ein kunstferner Raum ist erstmal und trotzdem aber so dieses Format der Anzeige sich sehr gut eignet, um auch konzeptionelle Kunst auch zu machen.
Was eBay Kleinanzeigen als Raum ja auch interessant macht, das ist dieser Faktor Zeit. Ne? Also die Angebote laufen ab, diese Schnäppchen sind nur eine Weile sichtbar. Und auch die Dienstleistungen, die ihre Künstlerinnen und Künstler da anbieten, die gibt es nur auf Zeit. Odds Without Ends heißt diese Gruppenausstellung. Genau. 17 Arbeiten sind da versammelt. Und vielleicht beschreiben wir mal so ein paar davon. Also ich habe gesehen, Leonie Klöpfers Projekt Erbschaft. Mhm. Das sind eBay Kleinanzeigen und ihre Geschichte im Grunde.
Genau, sie hat Dinge gekauft über eBay Kleinanzeigen über die Jahre für ihren Haushalt und erzählt eigentlich in diesem Anzeigenformat mit sehr schönen Fotos die Geschichten dieser Dinge, wo sie die abgeholt hat, wem die Dinge vorher gehört haben, und erfindet sozusagen eine Herkunft, eine Heritage wird das in der Kunst heißen, also so eine Herkunftsgeschichte für aber Alltagsobjekte, die sie aber natürlich liebt, weil sie hat sie ausgesucht. Sie hat sie ja in ihr Heim genommen, sozusagen.
Ja, manche der Arbeiten, die haben auch fast so ein bisschen so einen Nonsense-Charakter. Also Clarissa Kassai zum Beispiel, die verkauft in ihrem Werk Pillow Pool 1000 Milliliter Schwimmbadwasser für jeweils 4,50 Euro. Oder Lea Mina Rosata, die verkauft gratis oder gibt gratis sogar Lösungen gegen Probleme. Also da werden dann die Antworten auf die Probleme als Videotutorial ausgeliefert. Jetzt haben wir eben in der Leitung Lloyd Marquardt, und Sie haben den Nachteil, dass Sie jetzt uns hier nicht sehen können, aber vielleicht können Sie uns erzählen von Ihrer Arbeit. Das rangiert ja auch unter dem Genre Installation. Und Sie waren jemand, der gerade diesen Ort eBay ganz bewusst eingesetzt hat, wegen der Ästhetik und auch eben als Kommunikationsort. Wie haben Sie Ihre Arbeit genau angelegt?
Ich habe in meiner Arbeit No Place to Go, heißt sie. Ich habe vor allem mit 3D-Software gearbeitet. Also ich muss es jetzt kurz technisch erklären.
Ganz kurz.
Weil es digital, also alles komplett digital entstanden ist eigentlich im Computer. Und zwar, ich habe mit 3D-Software gearbeitet. Das kennt man von Architekturvisualisierungen, Pixar-Filmen und so weiter. Eigentlich einfach ein Computerprogramm, in dem man dreidimensionale Formen erstellen kann, den Materialien geben kann, wie ein digitales Fotostudio eigentlich. Und das habe ich benutzt, um mein Arbeitszimmer komplett nachzukonstruieren am Computer. Mhm. Und dann habe ich mir fremde von anderen gebaute Objekte heruntergeladen und die in meinem Zimmer platziert. Und 3D-Software funktioniert eigentlich so, dass es meistens ein fotorealistisches Bild dann ausgibt. Das heißt, ich konnte diese digitalen Objekte in meinem digitalen Raum von verschiedenen Winkeln abfotografieren und habe mich dabei auch an der eBay-Kleinanzeigen-Ästhetik orientiert. Also Blitzlicht, schräge Winkel.
Ja, auch so ein bisschen fast so wie so qualitativ nicht ganz ideale Fotos manchmal. Ne? Also die sind manchmal so ein bisschen stümperhaft. Genau, es wirkt sehr authentisch. Also ist aber eine reine Fiktion, wenn man so will. Es gibt diese Gegenstände nicht real und es gibt sie überhaupt nicht real zu kaufen.
Ja, also alles, was man auf den Fotos sieht, ist eigentlich komplett synthetisch. Nichts davon ist real. Genau.
Lloyd Marquardt, ich wollte Sie noch mal fragen, Sie sind, ich glaube, erst 20 Jahre alt, haben also Ihre künstlerische Karriere noch vor sich. Ist das Netz für Sie in diesen Zeiten der Corona-Pandemie noch mal extra interessant geworden? Also sehen Sie darin den Ort, den Sie wahrscheinlich auch in Zukunft vor allem bespielen werden?
Also die Corona-Zeit hatte natürlich alle ihre Nachteile, aber für mich und ich glaube auch für viele aus unserer Klasse war es auch eine gute Zeit, eben mit diesen Spaces im Internet zu experimentieren. Und das haben uns natürlich auch Carmen und Doma ermöglicht. Wir hatten auch unter anderem Klassenbesprechungen auf Second Life. Falls das jemandem was sagt.
Lustig, ja. Das gibt's noch.
Das fanden wir auch verwunderlich.
Also das ist eben so eine virtuelle Welt, wo jeder so einen kleinen Avatar hat und man sich dann mit diesen Avataren sozusagen trifft, ne?
Genau, also wie so ein 3D-Game, wo man auch über Voice-Chat reden konnte.
Witzig. Ja, wir haben leider nicht mehr so viel Zeit, aber ich wollte Sie, Carmen Weißkopf, nochmal fragen, weil Sie ja die Studenten auch angeleitet haben, wenn man so will. Ich fand es sehr lustig bei eBay. Klar, da gibt es ja jede Menge skurriler Sachen. Also ich habe nochmal geguckt, im vergangenen Jahr gab es eine handsame Stubenfliege, die da angeboten wurde, oder so ein Harry Potter Tarnumhang oder sowas. Diese Werke der Studierenden, die sind ja nicht sofort als Kunstwerke zu identifizieren. Gab es eigentlich auch mal ehrliche Interessenten, die sich da auf Angebote gemeldet haben?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch...
Bei mir nur.
Ach, echt lustig.
Bei den Arbeiten sind auch so die Chat-Nachrichten sind auch... gehören so mit zu dem Spannenden und zum Narrativ, das natürlich entsteht um diese Arbeiten herum. Die Studierenden reagieren da natürlich auch auf diese Anfragen und kommen so ins Gespräch auch über, was ist Kunst, was macht Kunst hier, was kann Kunst, warum ist das da. Es gab aber auch viele Reaktionen, wo Leute durchaus verstanden haben, dass das Kunst ist und sich gefreut haben auch über die Kunst auf eBay Kleinanzeigen.
Ich glaube, bis zum 19. September können noch auf eBay Kleinanzeigen die 17 Werke der Gruppenausstellung Odds Without Ends aufgerufen werden. Ausgedacht hat sich das die Mediengruppe Bitnik. Sie müssen noch mal ganz kurz sagen, wie man die Seite findet, Frau Weißkopf.
Genau, die ist im Internet unter oddswithoutends.klasse-brenner.de.
Ich danke ganz herzlich. Carmen Weißkopf und Lloyd Marquardt sind Teil der Gruppe Bitnik. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat den Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel wegen einer geplanten Großveranstaltung im September kritisiert. Das Konzept des Konzertes mit 13.000 Zuschauern, bei dem unter anderem Bryan Adams und Sarah Connor auftreten sollen, sei mit dem Land nicht abgestimmt worden. Das sei ein ungewöhnlicher Vorgang, so Laschet.
Ich hätte mir hier etwas mehr Sensibilität vom Oberbürgermeister erwartet. Denn es ist ja klar, dass wenn ein solches Großereignis stattfindet, ganz Deutschland und viele in Europa auf diese Stadt gucken. Aber ich halte es in den Zeiten steigender Zahlen, in den Zeiten, in denen wir den Kindern jetzt viel zumuten, in den nächsten Tagen in den Schulen, für kein gutes Signal.
Aus Protest gegen die Festnahme des Verlegers Jimmy Lai und anderer Aktivisten haben Hongkonger massenhaft die Tageszeitung Apple Daily gekauft. Bereits am Vormittag war das prodemokratische Blatt, das zum Konzern von Lai gehört, in einigen Geschäften ausverkauft. Vor anderen Läden bildeten sich lange Schlangen. Die Zeitung berichtete in ihrer aktuellen Ausgabe ausführlich über die Verhaftungswelle und die Durchsuchung ihrer Räume, an der mehr als 200 Polizisten beteiligt waren. Die gestrigen Festnahmen waren der bislang größte Schlag gegen die Hongkonger Demokratiebewegung seit Einführung eines umstrittenen Sicherheitsgesetzes durch China Ende Juni. Die Explosionen in der libanesischen Hauptstadt Beirut vor einer Woche haben auch zahlreiche ohnehin schon jahrzehntelang vernachlässigte Baudenkmäler zerstört oder stark beschädigt. Das betrifft auch viele bedeutende Bauwerke aus osmanischer Zeit und der des französischen Mandats. Die Wiederherstellung werde hunderte Millionen Dollar kosten, sagte Kulturminister Mortada. Er hoffe dabei auf Unterstützung aus dem Ausland, insbesondere aus Frankreich. Man müsse schnellstmöglich mit den Renovierungsarbeiten beginnen, denn wenn man vor dem Winter nicht fertig sei, bestehe große Gefahr. Bereits im April hatte der Satiriker und Autor Dietmar Wischmeier vorausgesagt, dass Olaf Scholz Kanzlerkandidat der SPD werden wird. Prophetische Gaben habe er deshalb aber nicht, sagte Wischmeier jetzt im Deutschlandfunk Kultur. Wer solle es denn sonst machen, fragte er rhetorisch. Nach der Niederlage gegen Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans im Kampf um den Parteivorsitz habe Scholz Steherqualitäten bewiesen, so Wischmeier.
Wer nach dieser Niederlage gegen Ratz und Rübe, diese beiden absoluten Nichtse der SPD-Vorsitz, wer dagegen verloren hatte, der müsste mit seiner Partei ja Gram sein und mit ihr längst gebrochen haben. Ein Sigmar Gabriel hätte getobt und Menschenopfer verlangt in seinem Kreis. Scholz sitzt das alles aus. Er ist ein absoluter Steher und vielleicht braucht das Land tatsächlich so einen. Dummerweise ist er in der SPD mit 15%. Das ist ein bisschen blöd.
Sagte Dietmar Wischmeier im Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Orte des Kolonialismus in Deutschland.
Und in unserer Serie geht's heute nach Braunschweig. In der einstigen Residenzstadt der Welfen steht kein Sklavenhalter auf seinem Sockel. Den Stein des Anstoßes würde kaum jemand wahrnehmen, wäre da nicht kreativ-kritischer Geist, der es genauer wissen wollte. Unser Landeskorrespondent Alexander Budde war beim dortigen Kolonialdenkmal.
Der steinerne Löwe blickt von seinem Sockel. Leidensmiene, doch mit der Pranke hält das Raubtier die Weltkugel fest umkrallt. Auf der Rückseite des Denkmals ist das Sternbild Kreuz des Südens plastisch in den Stein modelliert. 2,5 Meter hoch und etwa genauso breit ist das Kolonialdenkmal im Stadtpark an der Jasperallee. Seit fast 100 Jahren steht es da, pompös eingeweiht im Jahr 1925. Der Verein ehemaliger Ostasiaten und Afrikaner hatte zu Ehren der gefallenen Kameraden der sogenannten Schutztruppe Südwest gesammelt. Seine Mitglieder rekrutierten sich vorwiegend aus ausgedienten Kolonialsoldaten. Aber auch Kaufleute, Adel und Klerus der Löwenstadt ließen das Kaiserreich und den Kolonialismus hochleben. Historisch belegt ist, dass Soldaten der Schutztruppe Südwest nach 1904 etwa 75.000 Menschen im Kolonialgebiet umbrachten.
Ich bin in diesem Viertel groß geworden, meine Mutter hat da lange noch gelebt. Und die habe ich da irgendwann mal drauf angesprochen, weißt du eigentlich, was da für ein schreckliches Denkmal rumsteht? Und die hat gesagt, wie, wo steht denn da ein Denkmal? Und ich glaube, das hat so abgebildet, was ganz viele Leute hier in der Umgebung erlebt haben.
Wahrscheinlich nähme kaum ein Mensch noch Notiz von dem klobigen Kalksteinklotz, wären da nicht die Kunst- und Protestaktionen. Zuletzt wieder Transparente mit dem Schriftzug Black Lives Matter. Fredegard Henze freut es. Er ist Lehrer an der integrierten Gesamtschule Franzsches Feld gleich nebenan und grüner Lokalpolitiker in Braunschweig. Henze betrachtet den Löwen. Da kommt eine Frau im Rentenalter herangeradelt. Sie schimpft sofort los.
Es hat jetzt nichts mit früher alles zu tun. Aber es ist so, dass die Jugend heute nichts mehr respektiert. Die müssen alles entweder kaputt machen, beschriften und so weiter. Und das lehne ich ab.
Die ruhmreiche Eroberung deutscher Kolonien wird da ja gelobt.
Okay, Kolonialzeit. Ich habe von früher auch nicht mehr alles im Kopf.
Soll ich Ihnen mal sagen, was wir mit dem Teil gemacht haben vor ein paar Jahren?
2006 war das. Ein Schüler fragte nach dem Denkmal, das keiner kennt. Henze bildete eine Arbeitsgruppe, suchte vertiefende Lektüre aus, schließlich ein Ortsbesuch.
Und da habe ich das erste Mal festgestellt, dass das eigentlich ein Schandmal ist. Weil da wird deutsche Kolonialgeschichte abgefeiert in ehemals Deutsch-Südwest. Gab es den berühmt-berüchtigten ersten Völkermord, als die Herero in die Wüste getrieben wurden und dort verdurstet und verhungert sind. Und das hat natürlich die Schüler sehr angerührt.
Doch was tun? Bildersturm? Einen Bristol-Moment gab es damals schon, erinnert sich Henze. Ein paar junge Männer machen den Vorschlag, das Denkmal mit Äxten zu zerhacken.
So, da war aber schnell klar, das bringt ja keine Auseinandersetzung, das bringt eine Schlagzeile in der Zeitung.
Am Ende verhüllen sie das missliebige Monument. Es gibt eine Ratsdebatte, die im Sande verläuft. Immerhin, die Stadtoberen lassen hier am Volkstrauertag keine Grenze mehr ablegen. Erläuterungstafeln verweisen nun auf die kontroverse Geschichte des Denkmals und auf das Schulprojekt. Per QR-Code im Internet abzurufen, weitere Informationen der Stadt zum Verlauf der Debatte, neuerdings auch mit Bezügen zum Tod George Floyds in den USA.
Das wissen Sie ja auch.
Fredegard Henze und die Radlerin streiten noch eine ganze Weile über Protest und Forschergeist und den Beitrag der Jugend zur deutschen Erinnerungskultur. Einig sind sich die beiden in einem Punkt.
Das kollektive Gedächtnis darüber, dass Deutschland mal eine Kolonialmacht gewesen ist, ist relativ klein. Und ich glaube, wenn man das hochhalten will, dann ist es gut, dass man einen Stolperstein wie diesen im Gelände stehen lässt.
Geschichte ist eben halt nicht schwarz und weiß, sondern grau. Und das tut manchmal auch ziemlich weh.
Konstatiert Thomas Kubetzki. Den Geschäftsführer des Instituts für braunschweigische Regionalgeschichte schmerzt die Vorstellung, das Denkmal würde abgeräumt und ins Museum verbannt. Es ist Projektionsfläche und historisches Zeugnis, sagt er.
Man kann sich bei diesem Kolonialdenkmal jetzt natürlich fragen, warum bauen da Leute in den 20er Jahren in schwierigen wirtschaftlichen Situationen mit Privatmitteln so ein Denkmal dahin? Was hat das auch mit Fragen der nationalen Identität zu tun?
Peter Rosenbaum, Ratsherr der Bürgerinitiative Braunschweig, ärgert hingegen die Trägheit seiner Politikerkollegen, wenn es um koloniale Denkmäler geht.
Man versucht, das zu umgehen, Ross und Reiter zu nennen und vor allen Dingen die Konsequenzen daraus zu ziehen für die heutige Politik. Und wenn wir das dann im Rat hinterfragen, dann wird gesagt, ja, es sei gar nicht klar, ob das überhaupt Völkermord in Namibia gewesen ist.
Obwohl die Debatte um das Kolonialdenkmal in Braunschweig schon seit 15 Jahren schwelt, gibt es anscheinend trotzdem noch lange keinen Konsens darüber, wie mit der Kolonialvergangenheit umzugehen sei. Eins ist seit den neuesten Black Lives Matter-Protesten aber klar: Ignoranz wird es nicht richten.
Der Bericht aus Braunschweig von Alexander Budde.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Wenn ich die EU wäre, dann würde ich sagen, wieso? Lernen wir nicht einfach mal so schnell Esperanto? Alle Substantive enden mit O.
Tago, Monato,
Jaro,
Floro.
Alle Adjektive enden mit A.
Bela,
Malbela,
Cara.
Alle Artikel sind la.
La Granda Domo,
La Bella,
la
Floro.
Bella, Tago.
Und die Verben enden alle mit As.
Was?
Also im Präsens.
Ach so.
Mi lernas.
Mi tre bedauras che mine istas la EUO. Dommage por la bella esperanta lingua.
Mi tre bedauras.
Weißt du, mein Mann, also neulich hat er sich kurz vor seinem Auftritt noch eine Nudelbox geholt und sein weißes Hemd völlig vollgesaugt.
Konnte nicht mehr auftreten?
Schon, aber nur mit hermetisch verschlossenem Jackett. Kurz vor dem Auftritt hat er plötzlich so ein Hungergefühl, holte sich eine Nudelbox. In Chemnitz war das.
Spielt er noch akustische Gitarre? Da kann man doch keinen vollen Bauch haben, so direkt hinter der Gitarre.
Nein, nicht mehr Gitarre. Er sagt, ich trete jetzt auf mit Texten, eigenen Texten oder fremden, die ich zuvor mühselig ins Deutsche gebracht habe.
In Karl-Marx-Stadt.
Man gab ihm die warme Pappe direkt in die Hand.
Ich ahne es.
Die Nudeln seien ihm fad vorgekommen, ein bisschen nass. Etwas Curry an der Soße hätte er begrüßt.
Gestalten. Architektur und Design.
Anne Will macht sie, Klaus Kleber macht sie auch. Die Pause beim Sprechen, um alle Geschlechter anzuzeigen. Also, liebe HörerInnen, das ist gemeint mit dem Gender Gap, der Lücke zwischen den Geschlechtern, allem, was zwischen Mann und Frau steht. Bisher wurde diese Lücke mit einem Sternchen oder Unterstrich geschrieben. Seit ein paar Monaten liest man immer öfter einen Doppelpunkt stattdessen. Und mein Kollege Chantur Kiran hat sich über diese zwei Punkte im Wort gewundert und fragt sich, wie sich dieses Zeichen etablieren wird.
Auf einmal war er da, der Doppelpunkt. Nicht am Ende eines Satzes oder vor einer wörtlichen Rede, nein, er drängt sich mitten ins Wort und teilt es. Erweitert es zu einer Art Zwitterwort. Es enthält nun die männliche und die weibliche Form. Und dazwischen eine Lücke. In der steht er nun, der Doppelpunkt.
Jetzt schnallen Sie sich an, aber legen Sie die Prophezeiungen seiner ExpertInnen bitte auf keine Goldwaage.
Präsident des Bundes der SteuerzahlerInnen, Rainer Holznagel.
ReporterInnen berichten in NRW.
SteuerzahlerInnen sagen, weiß gar nicht, ob Sie den Verband so nennen schon inzwischen.
Obwohl der Doppelpunkt uns geläufiger ist als ein Unterstrich oder ein Sternchen, beides Zeichen, die bisher den Gender Gap anzeigen sollten, irritiert sein neuer Gebrauch erstmal. Anna Berkenbusch, Designprofessorin an der Kunsthochschule Burg-Giebichenstein, weist auf typografische Mängel hin.
Für mich streitet sich eigentlich der Doppelpunkt immer sehr mit dem I, weil das Zeichen auf der gleichen X-Höhe ist und weil es dann eben einfach nochmal diesen Punkt hat. Manchmal sieht es so ein bisschen aus wie ein Fehler. Man muss das gut zurichten, dass die Abstände eben stimmen. Ich glaube, dass da die Lücke nicht so leicht gesprochen wird, weil sie nicht so auffällig ist. Aber gleichzeitig ist das genau die Herausforderung für die Designer, ein Zeichen zu finden, was im Lesefluss und im Buchstabenfluss und in der Laufweite und Zurichtung der Buchstaben nicht so ein Loch reißt, dass man eben ein separates Wort am Ende liest und gleichzeitig eben doch diese kleine Lücke doch auch hat.
Das Problem mit dem Loch im Wort. Als der Gender Gap Anfang der Nullerjahre eingeführt wurde, konnte die Lücke nicht groß genug sein. Der Philosoph Steffen Kitty Hermann machte den Unterstrich damals salonfähig.
Er schiebt grafisch die männliche und die weibliche Form auseinander, um dazwischen Platz für etwas Neues zu machen. Nämlich genau für jene, die sich nicht mit der zweigeschlechtlichen Ordnung identifizieren können oder wollen. Der Unterstrich dient also in erster Linie der Sichtbarmachung.
Doch Lücke heißt eben auch Trennung. Im Fall des Unterstrichs, meint Anna Berkenbusch, aber sprachlich völlig unlogisch.
Das hat mich am Anfang immer sehr irritiert, als es diesen Unterstrich gab, mit einem wirklich deutlichen Platz zwischen dem Wort und dann dem Anhang, dass da eben ein Wortteil entsteht, der eigentlich innen wie außen eben einfach nochmal eine besondere Bedeutung hat.
Dann kam das Gendersternchen. Aber auch das, wie alle Satzzeichen, die wir zweckentfremden, nur eine Behelfslösung.
Das Sternchen steht ja eigentlich für eine Fußnote und in dem Moment ist dann sozusagen das dritte Geschlecht mit einem Fußnotenzeichen bezeichnet. Und beim Doppelpunkt ist es eigentlich ähnlich. Nur der Doppelpunkt, der passt sich sicherlich sehr viel besser ein in ein Alphabet und reißt nicht so eine Lücke.
Also nach der möglichst sichtbaren Lücke soll sie jetzt lieber wieder schrumpfen, obgleich nicht unsichtbar werden. Man könnte das als Fortschritt in der Gender-Debatte sehen, als Weg hin zur Normalisierung im Schriftbild. Abgesehen von ganz praktischen Vorteilen. Sprachausgabeprogramme lesen den Doppelpunkt automatisch als Pause. Das Zeichen ist somit barriereärmer und inklusiver, weshalb es inzwischen sogar von einigen Stadtverwaltungen eingesetzt wird. Woher der Doppelpunkt eigentlich stammt, ist schwer zu sagen. Das erste Mal taucht er 2015 beim Fusion Festival auf. Und zwar bei der jährlichen Ticketverlosung. Warum, weiß keine so genau. Von dort trat der Doppelpunkt den Siegeszug an, wenn es denn einer werden wird. Die Schweizer Künstlerin Bea Schlingelhoff, die mehrere Schriftarten entwickelt hat, die nach Widerstandskämpferinnen benannt sind, weist auf ein weiteres Doppelpunkt-Dilemma hin.
Die zwei Punkte können ja schlecht für Non-Binary stehen. Oder das wäre bizarr. Ja, das wäre bizarr, ja. Normalerweise macht man eine Auflistung, oder? Man sagt, heute gehe ich einkaufen, Doppelpunkt, Birnen, Äpfel, Mehl, keine Ahnung.
Diese Suche nach einem einzigen passenden Zeichen, das sprachlich Gendergerechtigkeit schaffen soll, ist Problem und Chance zugleich. Ist doch eigentlich ganz schön, dass wir seit 20 Jahren um den richtigen schriftlichen Ausdruck für den Gender Gap ringen und dabei auch immer ein bisschen scheitern.
Sagt Çantürk Kiran über den Sinn und Unsinn vom Gender-Doppelpunkt.